Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Herzlich willkommen, Wolfgang Niedecken.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank.
Wir sind per Video verbunden. Sie sitzen in Köln in Ihrem Arbeitszimmer. Im Hintergrund sieht man, das müssen wir jetzt mal denjenigen beschreiben, die mit am Radio zuhören, Bilder, Kartons, Kisten und Sie haben an einer Stelle im Arbeitszimmer auch Bücher, Regale ohne Ende. Jetzt sagen Sie bitte nicht, dass Sie alles gelesen haben.
Viele sind aus meinem Studium Kunstbücher, wo es hauptsächlich um die Bilder geht. Dann jede Menge Sachen, also Romane, die ich dann auch in der Regel auch gelesen habe und mich nicht von trennen kann. Und dann viel so Musikliteratur. Das sind also... Ich übertreibe nicht, das sind locker vier laufende Meter Bob Dylan, ungefähr so viel Stones, Beatles, und dann wird's ein bisschen weniger, weil über die Leute gibt's nicht so furchtbar viel. Über die Kings gibt's leider viel zu wenig. Bruce Springsteen, also. Aber ich lese auch gerne Biografien und Werke, wo ich, ins Detail gehen kann.
Mhm. Ist das mehr persönliches Museum oder wirklich Arbeitszimmer? Arbeiten Sie da auch?
Nein, das ist mein Arbeitszimmer. Und ich brauche zur Arbeit, brauche ich all diese Sachen. Ich funktioniere überhaupt nicht digital. Ich bin vollkommen analog. Vollkommen. Und ich würde ohne die Hilfe meiner Damen wahrscheinlich irgendwann verhungern, weil ich komme mit dem ganzen Kram auch nicht klar richtig. Ich habe mein iPad, das hat man mir mittlerweile beigebracht. Das ist gut, wir können ja nicht mehr darauf verzichten, aber ansonsten, ich habe immer Gitarren gespielt mit möglichst wenig Knöpfen oder sowas. Ich wollte immer Natur belassen.
Und mit Ihren Damen meinen Sie, vermute ich jetzt, Ihre Frau und Ihre Töchter?
Ja, genau. Die haben das natürlich drauf. Ja.
Bei aller Sammlerwut und allem, was Sie so aufbewahrt haben, gibt's auch was, wo Sie sagen, oh nein, ich finde es nicht mehr und ich hätte so gerne noch.
Es gibt manchmal Sachen, die auf unerklärliche Weise verschwinden und irgendwann wieder auftauchen an einer Stelle, wo ich nicht vermutet habe. Denn eigentlich sortiere ich meinen Kram ziemlich logisch. Also eigentlich weiß ich, wo welcher Zettel in welchem Buch steckt. Ich muss mich nur in mich selber reinversetzen, dann wo würde ich das denn normalerweise aufbewahren, und dann finde ich dann auch. Aber es gibt auch Ausnahmen.
Gibt's auch irgendwas von Ihnen im Museum der Geschichte, im Haus der Geschichte in Bonn eigentlich?
Ja, ich glaube, es gibt was.
Sie hatten doch mal für eine Ausstellung so ein Kunstobjekt Mauersprünge gemacht. Erinnern Sie sich daran noch?
Ja.
Da hatten Sie, glaube ich, aus Fanpost, als Sie damals die DDR-Tour.
Ja. Das war aber eine Ausstellung, eine temporäre Ausstellung. Mhm. Also diese Flaschenpost, die hängt bei uns unten über dem Esstisch. Also die ist schon oft in Ausstellungen gewesen. Das war ja so ein Ding, wo nach der misslungenen DDR-Tour 84, wo dann Leute aus der DDR geschrieben haben und teilweise, was für die sehr gefährlich war. Die haben teilweise die Briefe in Blaupapier eingeschlagen, damit man sie nicht durchleuchten konnte, und haben die an eine Adresse geschickt, wo alle wussten, da ist das BAP-Büro, beziehungsweise da habe ich mal gewohnt. Und es sind wirklich kistenweise Briefe angekommen, und 100 von diesen Briefen habe ich dann in diese Flaschen gesteckt, in so ein eigenes Klima, hab die Briefmarke losgelöst und auf die Flasche geklebt und dann oben versiegelt, vorher noch eine weiße Feder reingetan. Eine weiße Feder symbolisiert halt diese Wesen, die Grenzen nicht interessieren, die da einfach drüber wegfliegen. Und das ist eine ganz schöne Arbeit geworden.
Und der Hintergrund war, dass Sie damals nicht aufgetreten sind, weil Sie keine Lust hatten, zensiert zu werden. Ich glaube, so kann man es schnell zusammenfassen.
Ja, das ist die absolute Kurzfassung.
Genau.
Ja, wir wollten uns nicht zensieren lassen, und die haben sich in uns vertan. So.
Ja.
Ja, vielleicht haben wir damit auch einen kleinen Stein aus der Mauer gerissen. Könnte sein.
Wir hatten es eben von Sachen, die Sie sammeln und wie gut organisiert Sie eigentlich sind. Da ist es doch fast nicht vorstellbar, dass Ihnen erst vor kurzem das Lied in die Hände gefallen ist, Lev Frau Hermanns, das Geburtstagsständchen für eine 93-Jährige.
Ja, also ich wusste, wo der Zettel ist. Ich habe so ein paar Ordner, da steht drauf Raritäten. Ja? Und ich wusste, dass ich dieses Lied habe, und habe angefangen... Ob das Lied jetzt Le Frau Hermanns oder Aal Frau Hermanns, aber ich habe es dann unter L gefunden und das haben wir halt nie aufgenommen. Das war halt, das war in der Tat mein erster kölscher Songtext, den ich geschrieben habe, während meines Zivildienstes, wo ich also morgens Essen auf Rädern rundgefahren habe und nachmittags in der alten Tagesstätte gearbeitet habe, mit den Omis und Opis Karten gespielt, bisschen gebastelt, was gemalt, Kaffee getrunken und manchmal habe ich auch meine Gitarre mitgebracht und dann haben wir alte kölsche Karnevalslieder gesungen. Das fand ich immer ganz besonders toll. Und so die Älteste, was aber auch unsere Lieblingsoma war, die hatte dann Geburtstag und dann habe ich deren Ständchen geschrieben. Und die kannte ich ja noch aus meiner Kindheit. Die hat mich wiedererkannt bei dem Zivildienst. Ja. Sagt, du bist doch der Niedeckensjung. Ja?
Ja.
Und sie ist halt ihr Leben lang auf dem Kirmes, hat auf dem Kirmes so eine kleine Bude gehabt, wo man Trömmelchen und Knallfrösche und sowas kaufen konnte. Und die haben überwintert auf einem planierten Trümmergrundstück die Ecke rum von meinem elterlichen Laden. Mhm. Deswegen sind die dann auch bei uns einkaufen gekommen.
Mhm. Und weil ihre Eltern ein Lebensmittelgeschäft hatten, genau.
Ja, meine Eltern hatten dieses Lebensmittelgeschäft und großartig. Und die hat einen unglaublichen Witz. Eine unglaubliche Energie mit 93, die konnte über sich selbst lachen. Also das Schärfste war, wenn die irgendwann sagte, ich weiß ja nicht, wann ich bei der ganzen Aal Lück soll. Also ich weiß gar nicht, wann ich bei den ganzen alten Leuten sollte. Die war locker 10 Jahre älter als der nächstältere. Die war sensationell. Und dann habe ich ja dieses Lied gespielt. Und dann habe ich es allerdings irgendwo in Ordner getan, weil klar, das für eine Rockband ein Ständchen für eine 93-jährige Oma
bietet sich nicht
jetzt
so ganz
mittlerweile an. Mittlerweile kann man das machen.
Warum sollte das Lied jetzt auf diese Geburtstagsausgabe des Albums Alles fließt?
Also das bei mir läuft ja immer tatsächlich, bei mir läuft ja immer alles so, dass alles fließt. Ich finde irgendwo was und denke, da kannst du was draus machen. Und dann daraus entstand dann die Idee, weil kurz vorher war auch schon die Rede von, wir machen eine Geburtstagsedition, weil wir ja nicht spielen können. Wir können ja mein Geburtstag nicht in der Köln Arena feiern, geht ja nicht. Also wir wollten irgendwas Schönes machen und dann so Bestandteile. Was kann man denn machen? Dann eben halt auch eine EP mit Songs, die wir noch nie aufgenommen haben, beziehungsweise nur in irgendwelchen obskuren Live-Versionen, wo man denkt, die könnte man nochmal überarbeiten. Und dann habe ich mich für 4 Songs entschieden. 2 Dylan-Cover-Versionen und ein Lied, das wir auch noch nie auf einem regulären Album hatten. Das haben wir mal live gespielt. Das letzte Lied, was übrigens sehr lustig ist, weil das haben wir vor sehr, sehr vielen Jahren, als Jackson Browne mit dem Album rauskam, Running on Empty, das haben wir rauf und runter gehört, da war immer von dieser Highway-Romantik und Tourleben und wie das alles so wahnsinnig ist und man auch erschöpft ist und man hat es auch sehr schwer und weiß der Teufel, was haben wir dann, dieses Lied habe ich geschrieben und haben wir das gespielt in unserer Stammkneipe und der nächste Gig war wahrscheinlich 1,5 Wochen später auf dem Straßenfest, 500 Meter weiter. Aber wir haben ganz große Tourstrapazen gehabt. Und
sehr schön.
So, und dieses Lied haben wir dann bei der 83er Tour dann auf dem Live-Album gehabt. Da war das dann so. Da waren wir auch tatsächlich ständig unterwegs. Da hat das auch hingepasst. Aber wir haben nie so eine Version gehabt, wo man sagen kann, musikalisch ist die auch in Ordnung. Das haben wir dann jetzt nochmal mit einem kleinen Arrangement.
Mit einem gewissen zeitlichen Abstand.
Ja.
Mit einem ganz kleinen zeitlichen Abstand.
Ja. Ja. Und vor allen Dingen finde ich diese Storys, die dahinter stehen, die finde ich immer so unfassbar.
Sie haben ja kein Abitur gemacht, dann freie Malerei an der Fachhochschule für Bildende Künste in Köln studiert. Warum eigentlich die Kunst?
Weil ich mich ich habe mich für einiges andere auch interessiert, aber es war halt die Zeit ab 68, wo ich hauptsächlich nur noch in meiner Band gespielt habe. Letztendlich dann deswegen auch von der Schule geflogen bin, weil ich einfach nichts mehr gemacht habe. Diese berühmte Klassenarbeit, wo wir schreiben sollten, für welches Gedicht hat sie in ihrem Leben am meisten beeinflusst? Und ich habe dann, weil wir gerade mit unserer Band von den Rolling Stones Sympathy for the Devil eingeprobt hatten, habe ich diesen Text hingeschrieben, habe den übersetzt und habe den interpretiert. Und das war schon, diese Arbeit ging dann im Lehrerzimmer rund. Das war dann irgendwie, was ist das eigentlich für ein Typ? Und der ist auch so auch immer nur jeden zweiten Tag in der Schule. Und dann, von da an ging dann der Abstieg. Ich habe also eigentlich nur noch, meine Freundin hatte zu der Zeit schon Abitur. Und ich bin dann mehr oder weniger als Gasthörer auf der Schule erschienen. Und ja, und ich wollte sowieso Malerei studieren. Ich hätte wahrscheinlich dann ein bisschen mehr Argumente für meinen Vater gebraucht, wenn ich Abitur gehabt hätte, weil der hätte mich natürlich in irgendeinen angewandten Beruf oder ein angewandtes Studium gedrängt. Aber so habe ich die Aufnahmeprüfung auf der Kunsthochschule geschafft. Und das war die entscheidende Weichenstellung in meinem Leben. Ich war sehr, sehr glücklich und ich war auch ein sehr fleißiger Student.
Also, weil Sie das eigentlich gefunden hatten, was Ihnen dann Spaß gemacht hat. Und ich meine, Sie hatten Ausstellungen, Sie waren in New York bildender Künstler. Die Karriere wäre auch denkbar gewesen, oder?
Die wäre denkbar gewesen. Ich war auch schon ziemlich weit. Ich hatte auch richtig gute Ausstellungen. Und ja, aber wie das, keiner weiß, wie das dann weitergegangen wäre. Also, wenn mir mein Hobby nicht dazwischen gekommen wäre. Und damals haben wir ja auch nicht gedacht, dass das länger als 1-2 Jahre dauern würde. Irgendwann mussten wir uns halt entscheiden, machen wir das jetzt professionell oder machen wir das weiter nur am Feierabend? Und dann sagte damals hier unser Percussion-Spieler, mit dem ich auch Malerei studiert hatte, der Schmal, der sagte dann irgendwann, ist doch eigentlich egal, womit wir kein Geld verdienen. Aber ein bisschen musiziert und dass das dann jetzt mittlerweile, ja, heute 45 Jahre gut gegangen ist, ist ja wirklich unfassbar.
Und malen Sie noch, gestalten Sie noch, mal abgesehen von Plattencovern?
Ich mache ab und zu, wenn ich mit dem Text fertig bin und noch happy mit dem Text bin, dann mache ich irgendwie eine kleine Arbeit, eine Illustration, eine Collage oder sowas. Und das mache ich so für den Hausgebrauch. Das kommt jetzt nicht unbedingt in die Wertung, aber so wenn es in die Wertung kommen sollte, dann müsste ich ein Jahr mal nichts anderes tun, als mich um den nächsten Schritt bemühen. Es geht ja in der Kunst auch immer um den nächsten Schritt. Es geht ja bei der Kunst nicht unbedingt darum, ein schönes Bild für das Sofa zu malen. Was ja auch ganz schön ist, aber das käme dann wieder nicht in die Wertung.
Ja,
das kommt aber dann wieder nicht in die Wertung. Ne?
Stimmt. Aber ist auch ein schönes Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk.
Ja klar, logisch.
Also, das mache ich ja auch. Sie haben immer was parat, das ist eigentlich auch schon auch praktisch.
Ja, genau.
Wenn Sie die Wahl haben, lieber Museum oder lieber Konzerthalle, wo gehen Sie lieber hin?
Wo ich persönlich hingehe?
Ja.
Das ist Tagesform. Ich gehe sehr gerne in Museen, also nicht nur in Kunstmuseen, ich gehe auch sehr gerne beispielsweise ins Römisch-Germanische Museum hier in Köln oder ins Rautenstrauch-Joost-Museum, was übrigens die erste Ausstellung, die ich jemals gesehen habe in meiner Mutter, Völkerkundemuseum. Ich gehe auch gerne in Ausstellungen, die nur temporär laufen. Also ich würde jetzt ziemlich gerne nach Mannheim fahren und mir die Anselm Kiefer-Ausstellung angucken.
Ja.
Jetzt habe ich gerade im Fernsehen was darüber gesehen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich das hier. Also, aber ich gehe auch unglaublich gerne auf Konzerte. Also Live-Musik ist natürlich etwas. Wenn man sich ein Live-Album anhört oder wenn man eine DVD anguckt, ist nicht das gleiche Erlebnis wie diese sinnliche Erfahrung, in einem Konzert zu stehen und womöglich auch zu schwitzen. Und das ist eine körperliche Erfahrung, die kann einem eine DVD nicht bieten.
Reden wir über Bob Dylan. 10 Jahre älter als Sie. Sie haben ein Buch über den US-Musiker geschrieben. Ehrlich gesagt auch Zeit gehabt durch Corona, so blöd das klingt, aber US-Musiker, ich finde, das klingt so wenig. Der ist Singer-Songwriter, der ist Literatur-Nobelpreisträger. Für Sie kein Vorbild, oder? Vorbild ist ein blödes Wort.
Also ich habe Vorbild lieber, als wenn irgendwo steht, mein Idol. Ich habe keine Idole, wirklich. Also Idol ist sowas Göttliches, so. Oder Fan, ich mag das Wort Fan auch nicht so gerne, weil das hat immer was mit Fanatismus zu tun. Aber Vorbild, an dem ich mich orientieren kann, finde ich eigentlich dann okay. Also ich habe mich immer an Bob Dylan orientieren können.
Und als er 2016 den Literaturnobelpreis bekommen hat, haben Sie da eine Flasche Sekt aufgemacht?
Ich hatte keine Zeit, weil ich unmittelbar die Nachricht kam und dann ging bei mir das Telefon los. Und
weil SWR1 Rheinland-Pfalz alle angerufen haben, er muss was sagen zu Dylan. Ja, klar.
Ja, genau. Und das habe ich dann auch gerne gemacht und ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe sogar die Behauptung aufgestellt, dass wenn er nur Hard Rain's Gonna Fall geschrieben hätte, dafür alleine hätte ihm das schon zugestanden. Ist ein bisschen verwegen, aber man weiß, was ich meine.
Aber ist er denn der bessere Textschreiber oder ist er besser als Musiker?
Also er ist mit Sicherheit kein Caruso, mit Sicherheit nicht. Und ich glaube auch nicht, dass man Bob Dylan als Gitarristen buchen würde. Das ist so ähnlich wie bei mir. Also wenn ich in dem Studio Gitarre spiele, dann halte ich den Betrieb auf. Das können andere, können das besser. Ja? Aber er ist schon ein genialer Melodienschöpfer, der mit wenigen Akkorden unfassbar viele interessante Lieder komponiert hat. Und die Texte natürlich outstanding. Also selten, dass da mal irgendwo ins Klo gegriffen wird. Also wann immer ich einen Dylan-Song richtig verstehen will, dann muss ich ihn übersetzen, und zwar in meine Muttersprache. Und das hilft mir beim Verständnis. Deswegen habe ich auch so viele übersetzt. Also als wir damals dieses Album gemacht haben, Leopardefell, die Texte hatte ich ja alle schon rumliegen, bevor die Idee kam, wir machen daraus ein Soloalbum.
Hat Dylan eigentlich mal, ich meine, Sie sind sich ja begegnet mehrfach, aber hat er eigentlich mal einen Song auf Kölsch gehört?
Keine Ahnung, jedenfalls, also Bruce Springsteen hat ihm unser Album, also mein Album Leopardefell gegeben. Als ich das Bruce gegeben habe, sagte, gib mal zwei, ich geb dem okay. dann auch eins von.
Also und gehen wir mal davon aus, er hat es gehört. Der hat ja
also
nichts verstanden.
Fall, nix. Nee, der kann nichts verstehen. Aber er wird die Songs wieder erkannt haben. Die rocken ordentlich, die Songs, und die Melodien sind ja da. Also wir haben mit der Leopardefell Band haben wir schon tolle Arrangements wirklich aus dem Hut gespielt. Das war eine fantastische Kombination von Musikern. Also wir haben tolle Sachen da gemacht. Und ich muss mir das Ding jetzt auch endlich mal in Ruhe mal auf dem Kopfhörer tun und mal durch die am Rhein vorbeispazieren gehen und das nochmal von vorne bis hinten hören. So, stimmt, Programmpunkt, das werde ich tun.
Ja. Sie sind für eine Arte-Dokumentation Bob Dylans Amerika vor 3 Jahren durch die USA gereist. Die Stationen tauchen auch in dem Buch auf. Wie war das für Sie, so an Dylans Orte zu reisen?
Es war teilweise sehr bewegend, teilweise auch deprimierend. Wenn ich mir nur überlege, wie wenig in Duluth, in seiner Geburtsstadt, wie wenig da überhaupt sichtbar ist von dem, was, dass da eigentlich der berühmteste Sohn dieser Stadt, wahrscheinlich auch der berühmteste Sohn Minnesotas, geboren wurde, wie oberflächlich man darüber hinweggegangen ist. Es gibt 3 Kanaldeckel, wo was mit Dylan draufsteht. Das war es dann auch schon. Das ist eigentlich bitter. Wenn ich mir überlege, was die Beatles, wie stolz die Liverpooler auf ihre Beatles sind, ja, das hätte dem auch zugestanden. Aber vielleicht hängt er da auch gar nicht dran. Kann schon sein, aber es waren tolle Erlebnisse, also an so Stellen, ich weiß nicht, als ich in der 4th Street in Greenwich Village auf der Treppe gesessen habe von der Nummer 161, wo er seine erste New Yorker Wohnung hatte, das ist schon nicht schlecht, das hört sich schon gut an. Und dann guckst du schräg rüber, wo die Jones Street auf die 4. trifft, die bildet da so ein T. Da wurde dann dieses Album-Cover von Freewheeling, wo er die Zeus Rotolo im Arm hat, war überhaupt nicht geplant. Aber das war halt authentisch und dann haben die das gemacht. Und dann guckst du dann darüber und denkst, Mann, was für ein Privileg, dass ich das erleben darf. Und Leute zu treffen, mit denen er zusammengearbeitet hat. In Woodstock, im Keller da, in Big Pink, in dem Ding, wo er mit The Band diese Basement-Tapes aufgenommen hat. Da stehst du dann drin mit einem Musiker, mit dem er viel zusammengearbeitet hat, Happy Traum, und spielst eine Nummer von denen, die da aufgenommen worden ist. Das sind oft so Momente, wo du denkst, scheiße, gleich wird der Wecker klingeln und ich bringe Müll runter oder sowas. Ja?
Aber das, ich finde das toll, wenn Sie das so erzählen, weil man könnte ja auch meinen, Sie haben ja auch Ihre Erfahrungen, Sie haben Ihre Erfolge, das klärt ja alles ab, aber so wie Sie das schildern, da schwingt ja ganz viel Begeisterung und ja Emotion mit, weil es einfach dann doch was Besonderes ist.
Also wenn man nicht mehr jetzt in gebrochen, dieses Wort im richtigen Sinne, glaube ich. Mhm. Wenn man nicht mehr Fan sein kann, wenn man sich nicht mehr begeistern kann für das, was einen auch beeinflusst hat, wo man auch weiß, damit hat man sein Leben in die richtige Bahn gekriegt. Was das alles für Zufälle. Wenn man sich dafür nicht mehr begeistern kann, wenn einem plötzlich die Rolling Stones am Arsch vorbeigehen, dann sollte man auch nicht mehr so eine Musik machen. Das hat keinen Sinn dann mehr. Und ich, wenn ich auf eine Tour zugehe, dann weiß ich regelrecht die Stimulanzien, was ich mir reintun muss, damit ich mich noch mehr freue, als ich mich ohnehin schon freue. Ja, und ich hoffe, dass ich das nochmal erleben darf. Mal gucken.
Sie meinen, ein Konzert zu geben?
Ja, ist das so. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir unsere Tour nur ein Jahr verschieben müssen. Wenn das 3 Jahre sein müssen, dann muss ich langsam mal überlegen, weil man wird ja nicht jünger. Ne? Also nächstes Jahr wird noch gehen, auf jeden Fall.
Ja, unbedingt. Diese Zweifel, ich glaube, diese Zweifel will keiner hören. Das kann man sich nicht vorstellen.
Nein, will keiner hören.
Nein.
Okay.
Also
gut, dann
der Optimist,
ich
genau. Ich meine, Sie strahlen doch so viel Optimismus und eigentlich auch Kraft und Power aus.
Ja, also dieses eine Jahr Corona war natürlich, das war so Sisyphus-Ding. Wie oft wir an irgendwas gearbeitet haben, das machen wir jetzt so, das wird bestimmt klasse. Wir wollten das Album vorstellen am 40. Todestag meines Vaters, am 18. September 20, wollten wir das Album im Kölner Satori vorstellen, im Traditionssaal. Das haben wir 40 Jahre nicht mehr gemacht. Und irgendwann mussten wir erkennen, das wird wohl nichts. Bis dahin wird das noch nicht durch sein mit Corona. Abgeschminkt. Mein Geburtstagskonzert hier in der Köln Arena jetzt am 30. Irgendwann im November mussten wir merken, das wird nichts werden. Wir werden das nicht hinkriegen. Und dann immer wieder, aber trotzdem alles so weit vorbereiten, Termine abgefragt. Man muss ja auch sehen, dass man die Crew bucht, dass die Musiker auch alle Zeit haben. Weil die BAP-Musiker leben ja in den verschiedensten Städten. 2 in Berlin, 2 in Hamburg, 2 sogar in Österreich. Und das muss ja alles koordiniert werden. Und dann irgendwann wieder, wenn du den Fels gerade oben hast, dann scheiße, jetzt rollt er wieder runter.
Dieses Konzerte geben, das ist ja wahrscheinlich nicht nur was fürs Publikum, sondern das gibt Ihnen ja auch was.
Ja, natürlich. Also ich unterscheide immer zwischen Squash und Tennis. Bei Squash, da
donnert man gegen die Wand.
Bretterst du den Ball gegen die Wand und wenn du Glück hast, hier einer neben dir, der macht dann über Bande zurück. Aber manchmal macht man sich auch ganz alleine. Und Tennis, das ist immer mit jemandem, dessen Reaktionen man noch nicht kennt, wo es immer spannend bleibt. Und das brauchst du als Künstler. Du musst halt sehen, was du mit deinen Sachen, mit deinen Ideen anrichtest, was du bewirkst, und die ganzen tollen Emotionen, die zurückkommen. Wenn ich mir vorstelle, ich würde gezwungen vor einer schwarzen Wand zu stehen und da ein Konzert zu spielen, ich würde mich nach spätestens einer halben Stunde zu Tode langweilen. Zu Tode langweilen. Aber was da im Konzert, wenn wir spielen ja manchmal 3 Stunden, 15, 3 Stunden, weiß der Teufel, manchmal sogar 3,5 Stunden. Ich bin immer wieder überrascht, wenn der Strich da steht auf der Setliste nach dem normalen Programm. Wie sind wir schon wieder beim Zugabe? Was ist das denn?
Ich bin immer
wieder erstaunt.
Wissen Sie noch, was das längste Konzert mal war? Also ich kenne Menschen, die sind völlig begeistert, weil sie in Bademänteln wieder auf die Bühne kamen und nochmal gespielt und dann nochmal. Was war das längste?
Ja. Das längste Konzert war während der Salzibek und Biertour. Das letzte von einer Woche haben wir im Satori gespielt. Also wir wollten nicht in die großen Hallen gehen. Wir haben gesagt, komm, wir spielen dieses 2000er-Ding so lange, bis es alle gesehen haben. Und das letzte von diesen Konzerten war, hatte ich mich mit dem Peter Rüschel verabredet, der Rockballastmacher, dass wir anschließend noch ein Trinken gehen. Und ich komme nach dem Konzert in die Garderobe und ich weiß genau, dass ich in die Garderobe um 8 nach Mitternacht gekommen bin. Also 12:08 Uhr. Mhm. Ja? Und wir fangen ja immer sehr pünktlich an. Wir fangen Punkt 8 Uhr an. Da kann man einen Wecker nachstellen. Ja? Das heißt also, das längste Konzert war 4 Stunden, 8 Minuten.
Ja, Wahnsinn. Ich würde gerne noch mal gerade auf das zurückkommen, was Sie eben gesagt haben wegen Corona, weil ich unterstelle jetzt mal, die finanziellen Einschnitte für Sie sind ja vermutlich nicht so dramatisch wie für andere, auch gerade junge Musiker. Für die gesamte Branche hängt da doch wahnsinnig viel dran.
Für die gesamte Branche ist das ein unfassbarer Stress, wo ich mir hoffe, dass viele das aushalten. Es werden noch einige werden in andere Berufe abwandern. Nehmen wir die Jungs, die Jungs und Mädels, die für uns in der Crew arbeiten. Mhm. Wenn die ihre Familie nicht ernährt kriegen, dann müssen die halt entweder in ihren alten Beruf zurückgehen oder irgendwas anderes machen, womit sie können wir dann wieder hoffen, dass wenn wir sie dann wieder brauchen, dass sie dann auch wieder für uns da sind. Aber ich kann keinem verdenken, der sagt, das ist mir alles zu unsicher, ich mache jetzt was ganz anderes. Mhm. Die Musiker, die bei uns spielen, die sind ja alles ganz großartige Musiker, die haben Studiojobs, wird jetzt mehr aufgenommen, als live gespielt wird. Ich glaube, die kommen alle gut über die Runden, das ist in Ordnung. Aber gerade für ganz junge Musiker, die irgendwie mal gerade eine EP gemacht haben und dann auch nicht spielen können, weil wir verdienen ja sowieso nur noch übers Live-Spielen.
Das wollte ich gerade sagen. Genau, durch die Streaming-Dienste.
Das ist noch nicht mal ein Almosen, das ist gar nichts. Ich nenne das Raubrittertum. Mhm. Da hat man komplett verpasst, die Gesetzgebung gerecht zu machen, dass das uns etwas zusteht. Also wir sind dem Raubrittertum total ausgeliefert. Mhm. Ja, ich will mich nicht beklagen sehr viele Jahre meiner Karriere hat das alles wunderbar funktioniert. Da konnten wir die Steuern bezahlen mit dem, was wir für die Platten gekriegt haben oder umgekehrt. Ja. Das war großartig und deswegen never complain. Alles gut.
Und trotzdem aber auch bei aller Kritik, Sie haben ja auch immer wieder gesagt, dass Sie Verständnis haben für die Corona-Maßnahmen. Also ja, Sie würden nicht so weit gehen, dass Sie sagen, ist alles Quatsch.
Nein, auf keinen Fall. Also ich bin ja kein Realitätsverweigerer. Also die nennen wir ja die Corona-Kritiker oder was ist denn das? Was kann man ja da kritisieren? Also das ist eine furchtbare Seuche, die menschengemacht ist übrigens, die wir als Menschen auch wieder auf die Reihe kriegen. Irgendwie müssen wir die Kuh vom Eis kriegen. Und da muss man sich bemühen, dran teilzuhaben an diesem Prozess. Und positiv und nicht jetzt irgendwie auch noch in die Füße stehen. Also diese Schwachmaten, die dann auch noch demonstrieren gehen ohne Mundschutz, ich habe da kein Verständnis für. Überhaupt kein Verständnis.
Wie empfinden Sie denn so die gesellschaftlichen Diskussionen im Moment?
Also ich bin ja nicht blauäugig. Mir wäre am liebsten, diese ganze Wahlkampfrhetorik mal rausnehmen würde aus der jetzigen Diskussion. Weil klar, wir gehen auf eine Bundestagswahl zu. Wir sind jetzt hinter den beiden Regionalwahlen, haben wir jetzt durch, aber es geht auf die Bundestagswahl zu. Und natürlich positionieren sich da jede Menge Politiker, anstatt gemeinsam am Strang zu ziehen. Das hat mir nämlich sehr imponiert, als es losging mit Corona. Und dadurch habe ich übrigens auch erkannt, wie ernst das geworden ist. Mhm. Dass die Situation wirklich ernst ist. Plötzlich schogen bayerische CSU-Politiker am gleichen Strang wie Berliner linken Politiker und in dem Bemühen, das irgendwie zu reden. Hoppla, das scheint wirklich sehr, sehr dringend zu sein. Und das ist ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Ich würde mir wünschen, wenn dieser Geist wieder zurückkäme, dass wir sagen, pass auf, wir müssen jetzt den ganzen anderen Quatsch mal nach hinten stellen. Wir sehen jetzt mal zu, dass wir die Kuh vom Eis kriegen. Und dann können wir ja, natürlich, in der Demokratie muss gestritten werden ohne Ende. Nur so kann man sich auch als Bürger die Meinung bilden. Ja, aber wir haben momentan Wichtigeres zu tun als Wahlkampf.
Hm. Sie haben sich ja politisch nie vereinnahmen lassen, ne?
Also nie Nein, um Gottes Willen.
Ja. Und haben wahrscheinlich auch Kontakte.
Ich habe immer
in alle Bereiche, oder?
Ich suche mir den Karren selber aus, vor den ich mich spanne. Ich suche mir den selber aus. Also unter dieses Projekt Rebound in Afrika, das hat sich ich bin in die Situation reingeraten und habe gedacht, da muss ich was tun. Ich kann ja jetzt nicht einfach drüber hinweggehen und sagen, okay, das ist Afrika, wir in Europa haben andere Probleme, macht, kriegt das selber auf die Reihe. Das war emotional für mich nicht möglich. Deswegen habe ich mich vor diesen Karren selber gespannt. Und so was die Parteien betrifft, also ich denke, da kann man noch verschiedene Ansichten drüber sein, aber ich denke, ein Künstler sollte sich nie parteipolitisch engagieren. Es sei denn in ganz besonderen Ausnahmen. Also siehe Heinrich Böll damals mit Willy Brandt mehr Demokratie wagen. Und wir haben auch ganz am Anfang für die Grünen gespielt, einfach um diese Partei zu etablieren in der Parteienlandschaft. Die war noch ganz jung, diese Partei. Und dann haben wir denen geholfen, sich bemerkbar zu machen, weil wir auch dahinter standen, weil es ja auch ein Aufbruch war. Ja, die haben ja diese Bürgerinitiativen gebündelt, die Mitte der 70er Jahre bis weit in die 80er Jahre auch wirklich für Bewegung gesorgt haben. Mhm. Also den Karren haben wir uns auch selbst ausgesucht. Aber ansonsten ist es natürlich gefährlich, weil du ansonsten irgendwann, wenn du in die Partei eintrittst, wirst du irgendwann einer Parteiraison unterworfen sein. Na, das kannst du jetzt nicht machen, das geht nicht. Da musst du jetzt mal still sein, das geht einfach nicht. Und ein Künstler muss immer frei denken können, immer unabhängig denken können und sich selber vor den Karren spannen, wenn er will.
Die Demokratie ist aber schon unter Druck, wenn ich Ihre Musik da auch richtig verstehe. Ruhe vor dem Sturm ist ja ein Titel auf Ihrem neuesten Album.
Ja, das ist der wichtigste. Das ist wirklich das wichtigste Stück auf dem Album, so wie damals Kristallnacht das wichtigste Stück von Drinnen und Russe war. Hm. Ist ja auch aus der fünften Zeile von Kristallnacht entstanden. Hm. In der Ruhe vom Sturm war das da, Jans Klamm heimlich verlörst, wenn ich das. Also da, aus der Zeile, ich glaube, das war das erste Stück, das ich schreiben wollte, das musste aus mir raus, diese Angst vor den Populisten und vor dem weltweiten Rechtsruck, was mir auch schlaflose Nächte bereitet. Aber das musste definiert werden. Ich kenne mich ja. Wenn ich das definiert habe, ist es nicht mehr ganz so schlimm.
Insofern, wie froh sind Sie, dass Amerika einen neuen Präsidenten gewählt hat?
Hat man das bis Mainz nicht gehört, wie der Fels vor meinem Herzen gefallen ist? Mein lieber Mann, also ich habe gebankt wie nur was und Gott sei Dank hat das funktioniert. Aber es ist nur eine Atempause. Es ist nur eine Atempause.
Wie meinen Sie das?
Amerika ist gespalten.
Den Amerika Eindruck hatten Sie auch durch Ihren Besuch da, ne?
Ja, also gut, ich habe da vieles gesehen, aber man weiß, dass 70 Millionen Menschen haben den Trump gewählt. Dass sich 70 Millionen Menschen dermaßen hinters Licht führen lassen, das ist ja unglaublich. Also diese Lügenmaschinerie hat funktioniert. Uralter Spruch von Jonathan Swift, Lügen fliegen und die Wahrheit humpelt hinterher. In einem Sperrfeuer von Lügen, die Leute kamen nicht mehr hinterher. Und das ist vieles dann als Alternative Facts auch abgenickt worden. Mhm. Und der Biden hat wirklich alle Hände voll zu tun, das in den nächsten 4 Jahren irgendwie halbwegs wieder einzuleveln. Denn in 4 Jahren wird wieder gewählt und bis dahin muss was passiert sein.
Und wie sehr verfolgen Sie das, was da passiert? Also jetzt auch zum Beispiel, als es da den Sturm auf den Kongress gab und so?
Ja, ich verfolge das alles. Ich bin Nachrichtenjunkie. Ich lese Zeitungen und gucke Nachrichtensendungen. Sitze sonntags um 12 Uhr vorm Presseclub und höre mir die Meinungen von Leuten an, wo ich denke, da kann ich was drum geben und kontrovers diskutiert. Also ich versuche wirklich am Ball zu bleiben. Ich muss es ja auch oft genug beantworten. Und wenn ich es nicht beantworten kann, dann sage ich übrigens, Leute, tut mir leid, da habe ich keine Ahnung von, sucht euch einen anderen. Aber es interessiert mich einfach auch. Es interessiert mich auch. Wir können nicht so tun, als wenn das sowieso alles schon klappen wird, irgendwie so die kölsche Mentalität. Hätte ja noch immer Joti Jange. Also ich bin zwar Kölscher, aber es hat noch lange nicht immer alles gut gegangen.
Oder haben wir aber auch, die Frage kann man ja auch stellen, ein doch vielleicht zu düsteres Bild in den vergangenen Jahren gezeichnet, gerade auch von den USA, weil das wurde auch immer wieder gelobt an dieser Doku, die sie gemacht haben für Arte, als über Bob Dylan, dass da eben auch diese andere Seite Amerikas wieder rauskam. Ja. Die Offenheit, die Herzlichkeit, das gibt's ja alles. Das
ja.
Drohen wir ja,
ja
fast.
Das ist, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, ich habe so viele positive Menschen kennengelernt, so viele Menschen, die noch nicht resigniert haben, die nach ihren Werten leben. Man kann übrigens auch als Republikaner nach seinen Werten leben. Man muss nur dann eben nach seinen Werten leben und nicht einfach sich die Nase zuhalten, wenn man weiß, der Trump, der stinkt. Und da sein Kreuzchen machen und sagen, ja, okay, der bringt uns halt die Wähler, die wir brauchen, damit wir, da geht's dann schon wieder los, damit die Steuern für die Reichen gesenkt werden können. Das ist ja alles so eine, und ich weiß gar nicht, mit welcher Mentalität die Leute das tatsächlich können. Also ich brauche doch nur an meine Enkel zu denken. Ich will doch denen eine lebenswerte Welt hinterlassen. Ich kann doch nicht sagen, mach doch einen Scheiß alleine, geht nicht.
Damit sind wir bei der Familie. Die ist Ihnen wichtig, ganz wichtig, oder?
Die ist mir lebenswichtig. Was wäre ich denn ohne meine Familie? Da würde überhaupt nichts mehr laufen. Also ich wäre verloren.
Und Sie haben auf dem neuen Album einen Song, der ist eigentlich, das ist gemein, wenn ich sage, für eine Tochter, sondern er ist doch eigentlich für alle Kinder, oder?
Ja, der ist für alle Kinder, aber die Hauptrolle spielt natürlich die Jojo, ja, die wir nie Josephine genannt haben oder Josie, aber der Text, der provisorische Text, da sang unser Gitarrist was von einer gewissen Rosie. Und Rosie ist also ähnlich wie Josie und dann fiel mir ein, ich könnte doch eigentlich mal ein Lied über meine Tochter Josephine schreiben. Wo eigentlich alle Kinder dann auch drin vorkommen. Teilweise kommen sogar meine Cousinen drin vor, meine älteren Cousinen, wo die Jüngere immer früher auf die Ältere aufgepasst hat. Mhm. Die war auch ein bisschen krabitziger unterwegs, die konnten sich besser wehren. Also es kommt sogar, Katie und Anneliese kommen noch in dem Text vor, notfalls ob den große Schwester Opi passt, diese Zeile. Ist von meinen Cousinen, okay. So. Ja, oder, aber die Frage, ob ich immer der war, den du dir gewünscht, geht natürlich an alle Kinder. Klar. Und die würden sie auch alle unterschiedlich beantworten. Mit ziemlicher Sicherheit. Weil es ist ja kein, ich habe ja keinen familientauglichen Beruf. Also, natürlich haben die Kinder in unterschiedlicher Form unter meinem Beruf gelitten. Die Jungs wahrscheinlich deutlich mehr als die Mädels, weil sie sind aus zweierlei Ehen. Meine zweite Frau hat das deutlich besser hingekriegt, diesen Beruf, diesen familienuntauglichen Beruf, nicht allzu viel Schaden anrichten zu lassen. Ich war halt sehr viel weg, ja, und ja, das ist fast unverantwortlich, dann Kinder in die Welt zu setzen, aber so, das ergibt sich dann manchmal so. Ja.
Aber heute dann die große Tafel mit allen. Wahrscheinlich hätten Sie doch früher gesagt, oh Gott, das ist spießig.
Nein. Im kleinsten Familienkreis sensationell, wunderbar. Was ich nicht mag, ist, wenn so Pflichtveranstaltungen sind. Ich musste den aber auch noch einladen, dann ist der beleidigt, weil du lädst ja auch den ein. Und dann denkst du, boah, will ich da überhaupt reingehen? Mein Gottes Willen. Spätestens, wenn sie einen im Tee haben. Früher als Kind fand ich das immer grauenhaft. Wenn die Erwachsenen, die Onkel und Tanten, wenn die einen im Tee hatten und dann irgendwie Zeug erzählt hatten, wo ich dachte, boah, fängt jetzt eine Diskussion an oder lässt es einfach sein? Also da habe ich mich immer unwohl gefühlt. Also innerhalb des engsten Kreises ist das immer alles ganz, ganz schön. Wunderbar. Da kann man sich auch mal streiten. Alles gut. Da fliegen auch schon mal die Fetzen und ein paar Minuten später liegst du dir wieder in den Arm. Das ist in Ordnung. Aber so bei Leuten, wo du eigentlich denkst, sie sind mir sowieso egal. Warum soll ich mich dann? Und dann werden die aus den Veranstaltungen auch irgendwie so lästig. Dann können so Veranstaltungen lästig werden. Aber am allerliebsten habe ich sowieso, wenn ich auf Tour bin und Geburtstag habe. Das ist sensationell. Dann feiern wir alle zusammen und das ist ausgelassen und das ist super. Das ist auch keine Verpflichtung. Das ist klasse.
Die vier Kinder, spielen die eigentlich Instrumente oder haben sie da bei der Erziehung das nicht so richtig gut hingekriegt?
Also die dran geblieben ist keiner.
Ach, doch, das Üben, ich weiß genau, das Üben. Die Kinder ermuntern
mein ältester Sohn, ja, das ist schwer, das ist echt schwer, ohne da jetzt die Autorität sein zu wollen. Die Mädchen haben Klavierunterricht gehabt, haben es auch prima gemacht, wunderbar. Die ältere Tochter hat noch Querflöte eine Zeit lang gespielt. Die jüngere Tochter, also die Josephine, ist definitiv die musikalischste in der ganzen Familie, mich eingeschlossen. Wenn ich irgendwo versuche, ein Stück zu spielen und da ist ein falscher Akkord bei, den man aber durchgehen lassen kann, sagte, der stimmt nicht. Also die spielt auch gut Klavier, die hat auch auf der Popakademie studiert, aber Musikbusiness ist mittlerweile im Beruf drin. Die ist sehr, sehr musikalisch. Mein ältester Sohn spielt immer noch Schlagzeug in einer Art Punkband. Die haben halt Spaß. Bei denen ist das so wie ganz am Anfang bei Bab. Die haben sich verabredet, sich einmal in der Woche, proben einen Kasten Bier leer und haben Spaß. So war das bei am Anfang von Bab auch. Sowas macht er auch. Naja, aber das ist keiner von doch die Ältere, die Jojo, die arbeitet ja bei der Plattenfirma. Insofern ist die auch schon
hängen geblieben.
Ihr Leben besteht natürlich aus Musik und die könnte auch gar nicht ohne Musik leben. Könnte übrigens keiner von uns.
Mit Corona haben ja viele Menschen eine Formel entdeckt, die war eigentlich altmodisch. Das haben wir lange nicht gesagt. Bleib gesund. Ist Ihnen persönlich Gesundheit wichtiger geworden nach dem Schlaganfall oder ist das jetzt einfach 10 Jahre her und der Rücken zwickt mehr als das, was damals war?
Ja, also damals habe ich das schon als gelbe Karte wahrgenommen. Damals... Und ich wusste immer, das wird wieder gut. Keiner wusste es, aber ich wusste es. Es wird wieder gut. Und ich habe mich dann auch natürlich sämtliche Therapien habe ich sehr, sehr fleißig erledigt, damit ich auch wieder die Worte finde. Teilweise waren meine Worte weg. Ich musste da, wenn ich Kölsch redete, waren sie da. Wenn ich Hochdeutsch redete, mir fiel noch nicht mehr das Wort für Schlaganfall ein. Ich habe mich immer drüber hinweggerannt. Ich wusste, also im Schwäbischen Schlägle, das fand ich mir so lustig. Das ist bei den Schwaben nicht so schwer, ein Schlaganfall. Das ist nur ein Schlägle. Ne? So. Deswegen habe ich immer gesagt, das Schlägle, wie man bei den Schwaben sagt. So, und ansonsten musste ich auch wieder Gefühl in meine Hände kriegen. Die rechte Seite war ja auch gelähmt. Also ich wieder, wenn ich Gitarre spielte, immer flog mir das Plektron weg, weil ich dachte, es ist noch da, dann war es aber schon wieder weg.
Ja, und, aber das ist vorbei. Sachen. Das ist vorbei. Sie sind, was das angeht, topfit. Und das ist das ist bemerkenswert und deshalb dieses Bleib gesund hat wahrscheinlich schon nochmal eine andere Bedeutung für Sie.
Ja, klar. Also wird ja auch jetzt oft gefragt, was wünsche ich mir zum 70. Vor allen Dingen Gesundheit natürlich, damit ich das alles machen kann, was ohne Gesundheit nicht sein wird. Also ich habe ja auch Freunde, die schlimme Krankheiten, teilweise an schlimmen Krankheiten gestorben sind. Ich habe auch 2 Freunde, die auch einen Schlaganfall hatten. Denen geht's beiden schlechter als mir. Einem geht's ganz schlecht. Der Mann, mit dem ich Arschuh zusammengeschrieben habe, Mikitakis. Der ist nur im Rollstuhl, kann nicht mehr reden. Er wird von seiner Frau durch die Gegend gefahren. Und wann immer man den trifft, ist es unglaublich rührend, unglaublich herzlich. Er kann nichts mehr sagen. Er weint dann stattdessen. Das ist so schlimm.
Aber wir sind am Ende der Sendung angekommen und ich möchte die ungern so traurig beenden. Da müssen wir jetzt sollten wir nicht. Da möchte ich jetzt gern. Wir müssen die Kurve kriegen und die kriege ich, weil natürlich schenken wir nichts vorab zum Geburtstag, aber es ist eine Tradition in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, dass es ein kleines Geschenk gibt für den Gast. Und zwar ganz egal, ob wir in einem Studio sind oder ob wir zusammengeschaltet sind. Und Sie haben Ihre Vorbereitung für die Dylan-Dokumentation, da brauchten Sie eine Auszeit. Da haben Sie sich zurückgezogen, Kreta, Griechenland. Ja. Und das geht ja jetzt alles nicht. Keine Sorge, es gibt kein überdimensionales Geschenk von wegen jetzt mal ein Kurztrip nach Malle oder so. Nein. Aber ich habe besorgt ein Olivenöl aus Griechenland. Und das würde ich Ihnen gerne schicken von einem kleinen Familienbetrieb, weil auch Sie zu Hause müssen jetzt die ganze Zeit kochen. Und da bleibt Ihnen ja keine andere Wahl. Also insofern,
super, sehr toll.
Das stecke ich in die Post.
Da freue ich mich.
Und Da können Sie, ja, das kommt wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig an für die Geburtstagsparty im kleinen Kreis, aber danach.
Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist wirklich sehr nett. Dankeschön.
Herr Niedecken, herzlichen Dank. Alles Gute und bleiben Sie fit.
Ich gebe alles. Vielen Dank. Tschüss.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.